Die Reihenfolge der Nachrichten, der Themen bestimmt auch eine Art Priorisierung. Das kann man bei den Tageszeitungen, bei den Schlagzeilen beobachten. Man kann es bei der Tagesschau beobachten und natürlich auch im Radio bei den Radionachrichten. Und auch wir haben jede Woche das Problem oder machen was instinktiv, ich weiß es nicht, uns eine Reihenfolge eben nicht zu überlegen. Es kommt uns so aus dem Bauch heraus, aber instinktiv macht man ja doch, was man irgendwo gesehen hat. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und freue mich, dass Sie so eine schöne Einleitung gefunden haben. Es ist wirklich zunehmend nicht ganz einfach überhaupt, Themen auf lange Sicht zu verfolgen, weil die aktuellen Dinge so schnell sich überschlagen. Das ist vor 5-6 Jahren, als wir angefangen haben, nicht so gewesen. Da hatten wir im Sommer manchmal so miteinander noch ein bisschen im Vorgespräch drüber geredet, ja, was nehmen wir denn überhaupt, was kann man denn überhaupt besprechen? Im Augenblick kommst du ja von einer Katastrophe zur anderen und die Geschwindigkeit ist enorm, ja, muss ich wirklich sagen, auch im Sommer oder am Sonntag. Selbst am Sonntag passiert Dinge in dieser Welt, wo man sagt, die sind früher nicht passiert. Mhm. Also früher war nicht alles besser, aber zumindest war es anders.
Liegt es daran, dass die Welt näher an uns gerückt ist und die Informationen schneller fließen, oder ist tatsächlich die Welt aus den Fugen und geht alles turbulenter zu? Krieg, Verzweiflung und dass sich die Menschen selbst zerstört haben, das gab es da auch schon vor 70, vor 100 Jahren.
Das ist richtig. Vor 100 Jahren, wenn in China ein Sack Reis umgefallen ist, hat es keinen interessiert. Heute spekuliert man sofort an der Börse, ob die Reisernte in Indonesien ausreicht, um das auszugleichen. Das heißt also, es ist schon natürlich durch die Globalisierung alles zusammengerückt und es betrifft uns ja auch viel mehr. Schauen Sie mal, früher ein Konflikt um den Iran herum, irgendwann in den 20er Jahren, der hat sich langsam aufgebaut. Da fuhr man eine Woche später, dass da irgendjemand irgendwo an irgendeiner Grenzstation einen Schuss abgegeben hat. Inzwischen ist das live fast abends im Fernsehen. Dann kommen irgendwelche Bilder dazu, die keiner interpretieren kann, aber natürlich jeder versucht, irgendwelche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das hat sich wirklich verändert. Die Welt kann sogar zum Teil, sag ich mal, es gibt ja immer wieder Statistiken, ich glaube, das letzte Jahr war nicht ganz so kriegerisch wie das Jahr zuvor, aber das Gefühl haben wir natürlich nicht. Also wir werden emotional immer wieder mitgenommen. Insofern, ja, wir sind zusammengerückt und es lässt sich immer weniger, sage ich mal, von uns fernhalten.
Hm. Der Krieg Iran-USA, könnte man sagen, steht bevor. Das ist ja aber eigentlich schon ein kalter Krieg, was auch immer. Also das sind auf jeden Fall Konflikte, die ständig schwelen, und auch der Frieden mit Russland und ja, der NATO ist zwar ein Frieden, aber es ist trotzdem auch ein Konfliktherd, und der ist ja nun direkt um die Ecke. Der ist ja praktisch vor der Haustür, könnte man das so sagen?
Naja, Sie haben jetzt alles zusammengezogen. Letztlich, ja, die Spannungen sind da. Wir haben es uns vor 25 Jahren viel schöner vorgestellt alles. Ich denke nur mal an die schöne Zeit Gorbatschow, Mandela. Also Menschen auch in der großen Politik, die durchaus Impulse in die richtige Richtung gesetzt haben. Das fehlt heute völlig. Man hat schon zu tun, überhaupt, sagen wir, den Status quo zu erhalten. Und wenn man einen Donald Trump im Weißen Haus sitzen hat, weiß man wirklich nicht, was in der nächsten Stunde passiert. Letzte Woche ist die amerikanische Börse ein bisschen hochgegangen. Die Begründung war ein Tag ohne Tweets von Trump. Das heißt also, wir sind schon soweit. Gleichzeitig wissen wir, dass ziemlich skrupellos Politik gemacht wird. Also das, was man früher noch über die Diplomatie abgewickelt hat, nicht mehr stattfindet. Also es wird sehr direkt vorgegangen. Und natürlich wissen wir aus der Geschichte, aus den vorangegangenen Kriegen, dass es niemanden mehr gibt, der uns nicht versucht, in der Hinsicht zu betrügen. Insofern auch die vorsichtige Kommentierung in Europa über diese Zwischenfälle im Golf von Oman, also wo Tanker angegriffen worden sind. Wer das war, ob das die Iraner waren, ob es die CIA war oder es die Saudis, die ja auch natürlich über diese Möglichkeiten verfügen. Und nur um die Sache anzuheizen, wir merken, sie wollen alle den Krieg, und umso öfter sie sagen, sie wollen keinen Krieg, umso wahrscheinlicher wird. Das ist die bittere Erfahrung.
Mhm. Dann gehen wir mal in dieses Ländchen, in der Teil des Landes, den man noch Osten nennt. Die einen sagen, das ist die Zone, die neuen Länder, die ja auch nicht mehr neu sind. Ein Begriff für diese Region muss ja noch gefunden werden, oder sind wir einfach der Osten, die ehemalige DDR, die ja auch nicht ehemalig ist, sondern es war die DDR, fertig?
Naja, die DDR ist ja nicht mehr da, das ist schon mal klar, und nicht ehemalig. Es ist schon der Osten, also wir brauchen da nicht groß drum herum zu reden. Genauso wie der Begriff Wende, über den kann man auch lange diskutieren. Wer hat ihn geprägt? Was sollte das bedeuten? Er hat sich eingebürgert bei der Bevölkerung, da wird man den auch nehmen. Osten, Westen ist natürlich so. Und der Westen ist heterogener als der Osten, weil im Osten politische Prozesse vor allem passieren, die nach wie vor diese Region als eine andere als Gesamtdeutschland, sage ich mal, ausweisen. Und insofern ist alles, was dort passiert, also die letzten Wahlen und jetzt in Görlitz beispielsweise die OB-Wahl, die ja auch schon wieder alles zugespitzt hat und jetzt von der CDU knapp gewonnen worden ist, also für mich eher, das war verständlich, ich bin ja selbst in Sachsen unterwegs gewesen und auch in Dresden. Man wusste, dass der CDU-Kandidat nicht ideal ist, weil in der erhitzten Situation war die andere Seite mit einem Polizisten angetreten, was ja auch die Frage sofort aufwirft, sollte man nicht genauer hinschauen, ob Polizisten, Richter und andere in einer rechtsextremen Partei kandidieren sollten oder könnten oder dürften. Aber das ist erstmal, sage ich mal, so ausgegangen, dass wir sagen können, ja, Görlitz ist nochmal drum herum gekommen. Aber wenn 44% der Wähler, die zur Wahlurne gegangen sind, AfD gewählt haben, zeigt uns das eigentlich, dass ein großer Teil der Ostdeutschen bereit ist, Rechtsradikale zu wählen. Und das ist etwas, wo ich nach wie vor sage, das müssen wir im Osten ausdiskutieren. Und das muss auch klar ausdiskutiert werden. Das darf nicht mehr so wischiwaschi gemacht werden, dass man am Ende sagt, ja, ne, ja, das muss man verstehen, da sind viele Leute enttäuscht über die Entwicklung. Nein, wer sich eine Rechtsradikale bindet und sie unterstützt, ist selbst auch rechtsradikal.
Vor 66 Jahren sind in diesem Teil des Landes, in der DDR, Menschen auf die Straße gegangen. Es wird jetzt als Volksaufstand verkauft, als politischer Widerstand. Man könnte auch sagen, das war Unzufriedenheit. Die Leute wollten nicht so hart schrubben und wollten Wohlstand haben. Und dass diese Unzufriedenheit hat sie auf die Straße getrieben. Wäre auch zu einfach. Wie würden Sie das beurteilen?
Naja, ich sage mal, die Situation in der DDR war natürlich eine grundsätzlich andere als heute. Man muss sagen, wir haben ja alle Möglichkeiten, auch das, was da draußen passiert ist, konstruktiv zu gestalten. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man, sage ich mal, vorgesetzt kriegt, ob man Scheinwahlen, an denen sich beteiligen muss, ansonsten beruflich und anders Konsequenzen befürchten muss, oder ob man in einer Situation, wo man sagt, ich kann es mir auch ein bisschen besser vorstellen, die konkurrierenden Parteien natürlich sich anschaut. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise tatsächlich Parallelen mit sich bringt und insofern auch, glaube ich, eine schiebe Diskussion wäre, wenn wir sagen würden, ja, es gibt eine Unzufriedenheit und die muss auf die Straße raus. Das ist anders in Hongkong, wo zum Beispiel ein diktatorisches Regime wie die Chinesen versucht, eine Stadt, die eine ganz andere Entwicklung genommen hat in den letzten Jahrzehnten, wieder sozusagen heim ins Reich zu holen. Das ist eine ganz andere Situation als hier bei uns. Und ich muss noch immer wieder deutlich sagen, wir haben jetzt 10 Jahre Wirtschaftswachstum hinter uns. Selbst in den neuen Bundesländern, selbst in Brennpunkten ist die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen. Es gibt alternative Angebote, man kann sich sogar die Arbeit aussuchen. Es sind nicht mehr 40, 50 Bewerber auf einem Posten, auf einem Platz. Das heißt, es hat sich eigentlich zum Positiven verändert. Wenn man das nicht sehen will, dann kann man natürlich ständig auch sich Probleme herbeireden oder zumindest Probleme als unlösbar erachten. Und aus dieser Situation heraus dann, sage ich mal, Entscheidungen zu treffen, wie sie halt im Osten oft jetzt getroffen werden, finde ich nicht akzeptabel, in keiner Hinsicht. Das heißt also, wir sind dann alle zusammen in Haft und selbst schuld, wenn der Osten sich negativ entwickelt im Verhältnis zum Westen.
Wenn Leute abwandern, machen sie das nicht unbedingt freiwillig, sondern es hat dann möglicherweise ökonomische Gründe. Oder was glauben Sie, warum Menschen die östlichen Bundesländer verlassen?
Naja, Sie haben das ja sicherlich auch mitbekommen. Die Woche kam ja diese interessante Statistik. Also erstens wissen wir, dass 4 Millionen Menschen nach dem Mauerfall die neuen Bundesländer verlassen haben. Das ist eine enorm hohe Zahl. Das ist ein Aderlass. Vor allem waren das ja die Beweglicheren. Vor allem viele kluge, junge Frauen, also Alpha-Mädchen, würde ich mal sagen. Die sind weg. Die fehlen in der Gesellschaft offensichtlich. Wir waren ja eine jüngere Gesellschaft als die im Westen, als die Mauer fiel. Heute sind wir eine völlig überalterte Gesellschaft. Das bringt natürlich auch die ganzen Ängste, Spannungen und die ganzen Dinge mit sich. Das ist eine klare Folge dessen. Und wenn wir heute auf dem Stand von 1915 sind, sollten wir uns fragen, was können wir dagegen tun, dass das noch weiter absagt. Das heißt also, Sie müssen mal bedenken, heute leben in den neuen Bundesländern so viele Menschen wie 1905, während der Westen die ganze Zeit zugenommen hat, auf verschiedenste Art und Weise. Also, ich glaube nicht, dass es immer nur die anderen sind, die schuld sind. Ich glaube, ein Teil der Schuld liegt auch bei den Ostdeutschen selbst und sie sind nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen, fühlen sich ständig als Opfer, fühlen sich ständig betrogen in irgendeiner Hinsicht. Und wer sich in dieser Situation befindet, muss sich nicht wundern, dass kluge junge Leute weggehen.
Herr Lochthofen, ist die Frage, mit welchem Thema man einsteigt, das ist immer wichtig, und mit welchem Thema enden wir? Nee, wir enden jetzt, und mit welchem Thema wollen wir enden? Geht's um Öl, um Gas, um Energiereserven? Ist das sozusagen die Zukunft?
Naja, Nord Stream kommt schon nochmal die Debatte, weil die Amerikaner nicht locker lassen. Sie wollen uns erpressen an dieser Stelle. Letztlich werden wir ja genauso bearbeitet von Trump wie der Iran, wie andere, nur eben halt die Themen liegen ein bisschen anders. Das heißt, die Deutschen tun gut daran, wenn sie sich von allen unabhängig machen, was die Energieproduktion betrifft, also die alternativen Energien fördern, mehr als es in den letzten 3-4 Jahren der Fall gewesen ist. Wir müssen dann noch mal einen richtigen Schritt nach vorn tun. Und natürlich müssen wir die Risiken streuen, das heißt auch um Länder herum, die voller Konflikte sind. Insofern ist die Nord Stream 2-Leitung, glaube ich, keine falsche Entscheidung, die man macht, auch wenn es natürlich auch Probleme mit sich bringt. Aber das ist nicht das Thema. Ich glaube, wir müssen genau schauen. Heute gibt es ja noch Entwicklungen, ein paar Lücke in Kassel. Die müssen uns beschäftigen, weil man das Gefühl hat, wir haben ja ganz bewusst, wir beide, nicht spekuliert bei diesem Thema, wer hat den Mann umgebracht. Aber es deutet sich ja doch an, dass es jemand ist mit einschlägigem rechtsradikalen Hintergrund. Wir müssen es noch sehen, also nicht spekulieren an dieser Stelle, aber das zeigt uns auch, dass die verbale Zuspitzung, der Hass, der insgesamt auch politisch ausgenutzt wird, um an die Macht zu kommen, das ist ja offensichtlich zunehmend der Fall, dass der nicht nur verbal ist, sondern dann auch seine Anhänger findet, auch bei denen, die zur Tat greifen dann und dann auch Terror verbreiten. Insofern ist, sage ich mal, der islamistische Terror sicher ein Thema, was wir im Auge haben müssen, aber der rechtsradikale Terror, wenn der Fall in Kassel so ist, wie er sich jetzt darstellt, dann wissen wir genau, NSU war nur ein Teil davon, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten und wir müssen da genau aufpassen. Ein Argument mehr zu sagen, die Demokratie muss gestärkt werden und vor allem in den neuen Ländern, wo sie auf dem Rückzug ist, offensichtlich.
Und das ist keine leichte Aufgabe, die Demokratie zu stärken. Das ist immer Arbeit, tägliche Arbeit, da kann man sich nicht zurücklehnen.
Wir arbeiten doch jede Woche dran, wir beide.
So machen wir das. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin tschüss und auf Wiederhören.
Ja, vielleicht haben wir ein paar schönere Nachrichten, die wir kommentieren können.
Alles klar. Danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss.